Das ÖFB-Nationalteam hat mittlerweile viele Stars, aber diese beiden sind dann doch nochmal eine Stufe drüber. Marco Arnautovic und David Alaba, und über die möchte ich gerne zu Beginn dieser Admiral-Ansa-Konferenz powered by Panini mit Toni Polster und Andi Herzog sprechen. Kann man sagen, das sind eure direkten Nachfolger in Sachen Strahlkraft?
Ja, könnte man vielleicht so sagen. Ja, jede Generation hat so ihre Spieler, die vielleicht herausragen, und die beiden sind sicherlich welche, die medial am meisten wahrscheinlich vorkommen.
Ja, ja, und auch total verdient, wenn man überlegt, was der David Alaba in den letzten Jahren alles gewonnen hat. Ich glaube, er ist einer der erfolgreichsten Spieler weltweit nach Titeln. Marco Arnautovic hat meinen Rekord eingestellt oder überboten und mit Länderspielen. Dann hat er in Toni noch überholt mit den Toren, und da braucht man nicht viel reden. Also ich glaube, wir beide wissen am eigenen Leibe, wie schwer es ist, dass du mal über 100 Länderspiele kommst, dass du immer wieder dabei bist. Erstens musst du gut sein, zweitens musst du fit sein und dann eben noch schwieriger, den Torrekord zu knacken. Also das ist schon eine imposante Leistung. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass diese beiden bei der WM 100% fit sind und dass sie auch ihre Form ausspielen können. Dann haben wir wirklich gepaart mit den anderen Leistungsträgern, die sie jetzt in den letzten Jahren dann auch entwickelt haben, haben wir wirklich eine gute Mannschaft beieinander.
Anne, du durftest ja mit dem Marco auch im U21-Nationalteam damals zusammenarbeiten. Wie war das damals mit diesem blutjungen Marco zu arbeiten? Damals
ja,
war schon sehr
mit David, mit Alaba, der war noch jünger damals. Man hat ja gesehen, dass das von den Anlagen her, dass das außergewöhnlicher Spieler ist, der Marco. Und auch beim David, die Frage ist halt immer nur, wie weit kommst du mit deinem Potenzial, wie kannst du es ausschöpfen, und jetzt wissen wir, wie weit es gekommen sind. Also sie haben bei Top-Mannschaften gespielt weltweit, haben mit 17 oder mit 19 Jahren im U21-Team schon eine Rolle gehabt, wo du sagst, ja, die sind schon die Unterschiedsspieler. Ich kann mich noch erinnern, der Marco hat damals gegen Dänemark in einer Halbzeit zwei Traumtore geschossen, da ist er eben von Werder Bremen auch beobachtet worden, und die haben ihn dann vom Fleck weg verpflichtet. Der Kalle Kamp war damals mein ehemaliger Co-Trainer von Werder, war Scout und hat mit mir nachher gesprochen. Ich habe gesagt, ja, Kalle, der ist da vom Potenzial her der beste Spieler, den wir in den letzten 30, 40 Jahren in Österreich gehabt haben. Trotz eines Polsters natürlich, von den kompletten Anlagen her. Und jetzt im Nachhinein, weißt du, wenn du als 17-Jähriger, als 19-Jähriger gehabt hast in der U21, und wenn du siehst, was sie aus ihren Karrieren gemacht haben, das macht mich schon, also freut mich extrem für beide. Und ich hoffe jetzt auch, dass bei der WM, wie wir schon gesagt haben, die WM ist trotzdem noch einmal ein absolutes Highlight. Selbst für zwei erfahrene Spieler wie die zwei haben sie sich das verdient, dass sie ihre Generation, die erfolgreiche Generation auch in den letzten Jahren, dass sie es zu einer WM führen und dass sie ja bei der WM gut abschneiden werden.
Ich meine, du warst ein großer Förderer von Marco damals. Trotzdem ist er damals sehr verschrien worden, ein sehr schwieriger Charakter. Hat sich in den ganzen Wiener Großclubs ja eigentlich sie nicht durchsetzen können. Wie schwer war es wirklich? Oder hast du von Anfang an einfach so einen guten Kontakt zu ihm gehabt, dass es nie zwischen dir und ihm eigentlich irgendwie schwierig war?
Ja, als Zwischennationaltrainer, wo du ein paar Wochen hast, oder immer nur ein paar Tage am Stück, und dann wieder Clubtrainer, wo du Tag für Tag hast, wahrscheinlich eine unterschiedliche Herangehensweise. Bei mir war es halt so, ich habe schon gewusst, dass er außergewöhnliche Fähigkeiten hat. Heimo Pfeifenberger war damals mein Co-Trainer. Und ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass er im Training ein bisschen am Plätzchen riskiert und dass ihm das dann nicht gelingt. Und immer, wenn er irgendwo, wenn ich schon gesehen habe, wenn er ausgeholt hat auf einen Ribona oder so bei einer Flanke, habe ich schon das Pfeiferl im Mund genommen und wollte dann unterbrechen, wollte sagen, pass auf, du kannst schon riskant spielen, aber nicht übertreiben, sondern halt den Ball ein bisschen flach und mach die einfachen Dinge einmal zuerst, und wenn wir dann vorn sind, dann ist alles okay. Aber der hat einfach, geht links durch, macht einen Ribona genau am Kopf, Flanke auf Arte Nohi, oder jetzt Alltag Co-Trainer ist, da außerhalb von 16 einen Ribona-Schuss genau ins Kreuzig. Und jedes Mal, wenn er ausgeholt hat, habe ich schon pfiff, und haben wir gedacht, so heimals haben wir. Es war einfach eine Woche, wo jede Aktion von ihm gelungen ist, wo er dann im Spiel gegen die Dänen einen Freistoß von 25 Meter genau ins Kreuz richtig scharf rein donnert hat. Also das war einfach für mich, wenn ich einmal stehe beim Training und mir gehen so die Augen auf und ich denke mir, bist du narrisch, was willst du da noch irgendwie verbessern, aber das ist dann schon außergewöhnliches Potenzial.
Und Toni, du hast natürlich mit Marco auch eine gemeinsame Geschichte mit dem Torrekord. Das ist medial eh genug ausgeschlachtet worden, da will ich gar nicht ins Detail gehen. Aber der Marco hat dann nach dieser Partie gegen San Marino gesagt, er würde sich freuen, wenn er mit dir mal auf ein Drangl geht. Daher die Frage, hat es dieses Drangl schon gegeben? Wenn ja, wo? Und wenn nein, wann ist es? Und dürfen wir da alle dabei sein? Weil ich glaube, das ist sehr unterhaltsam.
Ja, also wir wären vor ein paar Wochen zusammengetroffen, wir hätten einen Werbespot gemacht, aber dann ist zweimal das abgesagt worden, weil der Spielplan auch sich geändert hat, also ich wäre untergeflogen und es ist nicht zustande gekommen, es zweimal verschoben wurde, der Dings, und dann habe ich gesagt, also dann würde ich ihn gerne in Wien drehen, weil wenn man so zwei Tage dauernd freigenommen habe und doch jetzt sehr stressig ist jetzt auch und viele Termine drauf kommen und ich nicht die Zeit habe, dass ich dauernd Tage blockieren kann. Ne? Also dann wäre es schon so weit gewesen, nicht? Aber wird sich sicher mal ergeben, aber geplant ist nichts.
Einfach kleine Pizza, ne?
Oder natürlich auch das möglich. Ich meine, Alopa und ein Autowisch sind natürlich nur ein kleiner Teil vom ÖFB-Team. Lasst uns da ein bisschen auf dieses große Ganze blicken und über die Qualität dieses Kaders sprechen. Was sind eurer Meinung nach wirklich die ganz großen Stärken, die man im Vergleich zu anderen Großnationen vielleicht einfach momentan, wo wir besser aufgestellt sind?
Ich glaube, mit unserer Spielweise können wir jeder Nationalmannschaft wehtun. Und ich denke, gerade in der Abwehr sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, haben ein großes Angebot. Wenn man denkt, dass man Dragovic gar nicht einberufen muss, weil, obwohl der ein fantastischer Spieler ist von der Austria. Nicht? Und da haben wir, glaube ich, das wenigsten Probleme. Vorne wird man mit einer Spitze spielen, wahrscheinlich mit drei Leuten dahinter. Und ja, da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Vielleicht der Marco wird nicht von Anfang an jedes Mal spielen, aber wenn er dann kommt, kann man immer was erwarten. Ein paar Sachen, die andere halt nicht so können, weil er unheimlich viel fantasiert und so. Und ich bin gespannt halt, ob der David wirklich da noch gesund bleibt und dann der Mannschaft auch die Impulse, die nötigen, geben kann.
Die Spielpraxis hat er jetzt in der Saison nicht so vorzuweisen gehabt. Wir haben es in der ersten Episode schon besprochen. Mhm. Du bist ja mit einer Verletzung reingegangen in die WM 1998. Wie sehr beschäftigt man sich dann eigentlich mit sich selbst? Wenn man nicht ganz fit ist, wenn man vielleicht doch gedanklich ein bisschen halt dann immer an den Zeh denken muss.
Naja, bei mir war es so, dass eben nach der Saison war eigentlich für den Rest der Mannschaft immer Regeneration. Ich bin auch immer viel mit dem Radl gefahren und bin dann nach dem Radlfahren von Regenerationsradfahren bin ich dann in Linderbrunn in den Wald gegangen und habe selber meine Sprints, Bergaufsprints gemacht und den nächsten Tag haben wir dann einen Laktattest gehabt, also so einen Regenerationstest eben, wie es ausschaut. Und dann ist der Dr. Schopp zu mir gekommen und gesagt, Andi, ist ein Wahnsinn, wie schlecht du drauf bist, wir machen jetzt nur eine Regenerationsfahrt mit dem Radl und du bist trotzdem komplett übersäuert. Und ich habe ihm aber nicht gesagt, dass ich die Tage davor immer Lad trainiert habe im Wald. Also es ist dann schon so, dass jetzt am David bezogen, dass die Euphorie überwiegt und er weiß ganz genau, was er jetzt in den nächsten Tagen noch machen muss, nächsten Wochen, dass er zur WM wieder richtig gut in Schuss ist. Und gerade das erste Spiel gegen Jordanien, glaube ich, ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir das Spiel erstens einmal gewinnen und dass dann er auch am Platz steht, voll fit. Weil dann brauchen wir schon, wir werden viel Ballen haben und da brauchen wir schon seine spielerische Stärke von hinten, sein Leadership. Und das wäre für mich schon, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass wir einen fiten Alaba haben, einen fiten Arnautovic, weil das schon auch jetzt in den letzten Jahren die absoluten Leistungsträger sind. Gepaart natürlich auch mit jüngeren Spielern, so wie jetzt mit die Salzburger, die ehemaligen Leimer, Schlager, Seiwald, die halt schon Dampf reinbringen in die Mannschaft. Es ist einfach eine Mannschaft vom Kader her, wo ich glaube, das ist mit die beste Generation seit der 78er Generation und das müssen sie aber jetzt auch beweisen. Also es sind schon, glaube ich, viele österreichische Fans sehr zuversichtlich. Zu Recht auch irgendwie, wobei jetzt die Qualifikation für mich gar nicht einmal vom Spielerischen so das Gelbe von Ei war. Da waren schon ein paar Momente drinnen, wo es nicht so gut ausgeschaut hat, aber trotzdem, glaube ich, so wie es der Toni gesagt hat, die Mannschaft hat schon eine Stärke und jetzt hat man dann auch Zeit, sich noch einmal gut vorzubereiten und wenn dann jeder sein Leistungslimit abrufen kann, dann werden wir aus der Gruppe rauskommen. Das Wichtigste ist gleich ein Sieg, 3 Punkte, wissen wir aus eigener Erfahrung, wenn du dann nicht gleich gegen einen vermeintlich schwächsten Gegner gewinnst und dann hinten heraus Argentinien vielleicht besiegen musst oder im letzten Spiel Algerien, wird die Sache schon wieder ein bisschen schwieriger. Das Schöne ist das, unsere Gruppe hat die letzten Gruppenspiele. Mhm. Also das heißt, wenn wir jetzt, sagen wir, Jordanien schlagen würden und dann hast du Argentinien und dann holen wir vielleicht da auch noch einen Punkt, dann hätten wir 4 Spiele. Und dann kannst du eigentlich, klingt jetzt blöd, dann kannst du fast aussuchen, welchen Gegner du dann in der K.O.-Phase haben willst. Ja. Weil Gruppenzweiter und Spanien gewinnt die andere Gruppen, gegen die wir kommen würden. Das könnte man vielleicht vermeiden. Ich weiß, es klingt jetzt richtig blöd, darüber schon zu diskutieren. Aber
jeder denkt,
es wäre schon ein Vorteil. Also durch das, dass wir die letzten, wir haben das allerletzte Spiel in der ganzen Gruppenphase und da weißt du halt, okay, wären wir Dritter, spielen wir gegen den Gruppensieger, wären wir Zweiter, spielen wir gegen den. Und da ein bisschen zu taktieren, ist sicherlich auch in den Hinterköpfen jetzt von Trainerstab. Und zuerst muss man mal die Punkte holen, dass wir dann auch ein bisschen pokern können, aber das war ja eine schöne Ausgangsposition, oder?
Taktieren gegen Algerien wäre aber heftig, oder? Mit unserer Historie.
Auf das habe ich jetzt nicht gedacht.
Das braucht man nicht mehr.
Ein neues Gichon. Auf das habe ich jetzt nicht gemeint.
Aber
du kannst ja voll angreifen.
Ja, sicher, ja.
Und wirst du halt zweimal auskontert, unglücklicherweise. Spielst überragend und dann spielen wir doch nicht gegen Spanien in K.O.
Vielleicht gehen wir denn in Algerien was zurück.
Ja. Oder so wie es bei der letzten WM war, ich weiß jetzt nicht, welche Mannschaft das war, die waren halt schon nach 2 Spielen Gruppensieger und dann hat der Trainer 11 neue Spieler reinbringen können und auf einmal hast du im ganzen Kader jeder ist glücklich, weil er ein WM-Spiel hat und das wäre halt für die nächsten Tage, Wochen, glaube ich, für einen Trainer dann auch viel einfacher, weil es wird wahrscheinlich einige Spieler geben im österreichischen Kader, die nicht kein WM-Spiel bestreiten werden, bei 26 Mann im Kader. Ja. Und darum ist meine persönliche Meinung auch, man hätte ruhig als 25., 26. einen jungen Spieler mitnehmen können, für den das jetzt ein bisschen ein Lernprozess ist und in den nächsten 1, 2, 3 Jahren dann vielleicht auch eine wichtige Rolle spielt im österreichischen Nationalteam. Aber da hat jeder Teamchef seine eigenen Ideen und das ist auch gut so.
Ich meine, jetzt sind wir natürlich alle mega hyped. Ich meine, wir freuen uns auf diese Weltmeisterschaft. Die Quali, hast du eh schon gesagt, die haben wir solide absolviert. Da waren schon Partien dabei, wenn ich zurückdenke an Zypern oder Rumänien. Das war jetzt ja nicht so leiwand, wie wir da gekickt haben. Aber am Ende haben wir halt dieses Tor gegen Bosnien geschossen. Der Gregal ist das entscheidende Tor, das uns dann schlussendlich auch das WM-Ticket fixiert hat. Aber wenn man sich jetzt also das ÖFB-Nationalteam anschaut, Toni, was sind so die Dinge, wo wir vielleicht im Gegensatz zu anderen Nationen schlecht aufgestellt sind? Wo sind wir verwundbar, ohne das jetzt irgendwie zu leaken? Andere Nationen, die werden das sicherlich auch wissen.
Ja, das ist nicht leicht zu beantworten, weil an und für sich haben wir eine Mannschaft wirklich mit lauter gestandenen Leuten, die auch in ihren Vereinen spielen. Das war ja nicht immer so. Also wir haben da schon in jeder Formation, wenn man diese Mannschaften liest, wo die alle spielen, haben wir dann schon eine riesige Truppe beieinander, nicht? Also da braucht man sich nicht fürchten und wenn vielleicht haben wir im Spielerischen da vielleicht ein bisschen Probleme, wir haben vielleicht nicht diesen großen Spielmacher jetzt, finde ich, und im Tor auch nicht vielleicht so, wo man sagt, der ist die klare Nummer 1, so wie es früher immer war mit Consilia, Konsel oder so weiter. Also das würde ich vielleicht jetzt so beantworten.
Ja, ich glaube, was der Toni gesagt hat, in der Offensive, dass wir dann vielleicht auch über die Außenpositionen die Spieler haben, die gut im 1 gegen 1 sind, die gegen einen Gegner, so wie Jordanien, die werden sicher gut verteidigen, hinten tief verteidigen, haben dann 3 schnelle Spieler nach vorne. Das habe ich mit Südkorea leider am eigenen Leibe erfahren müssen. Also da haben wir dann jetzt nicht diese Typen, die es jetzt vielleicht in Frankreich gibt oder in Spanien, sind jetzt Weltklasse-Mannschaften, ja. Aber selbst Georgien oder so kleinere Länder haben halt mit Kvaratskhelia einen Spieler, der über die Seiten dann so mit seinen Dribblings, mit seinen Abschlüssen extrem gefährlich ist. Das ist vielleicht eine Situation, wo wir nicht so gut aufgestellt sind, was wir aber mit einem riesig guten Teamgeist haben, mit einer Leidenschaft. Das macht die Mannschaft, glaube ich, nochmal um ein paar Prozent besser. Und das wird auch bei der WM nötig sein, wenn vielleicht der eine oder andere Spieler jetzt nicht absolut top ist beim Spiel, dass einem dann die anderen mitreißen und dass wir dann als Mannschaft gefestigt jetzt sind wie die Gegner, weil das hat in den letzten Jahren, glaube ich, uns in schwierigen, wichtigen Phasen immer wieder geholfen und von denen gehe ich aus, dass einfach die Moral, auch die Power, die wir haben, dass wir da gegen den Ball richtig gut arbeiten, das überwiegt vielleicht, dass wir im letzten Drittel jetzt nicht so kreativ sind wie die eine oder andere Nation. Das ist aber auch okay.
Die alles entscheidende Frage, wie weit kommt Österreich bei dieser WM? Was ist möglich?
Ich hoffe, dass wir die Gruppen überstehen und nicht gegen Spanien kommen. Das wäre mir, Spanien sind wir sicherlich nicht der Favorit. Ja. Aber die haben schon natürlich eine super Truppe. Also die werden sicherlich um den WM-Pokal mitspielen. Ne? Das ist keine Frage. Nicht? Aber ich hoffe, dass Argentinien wieder wie letztes, wie der letzten Weltmeisterschaft in der Vorrunde ein Spiel verliert. Mhm. Und das ist hoffentlich gegen uns. Nicht?
Das wäre schön.
Dann sind wir Gruppensieger. Ja. Weil Jordanien werden wir schlagen.
Ja.
Und gegen Algerien suchen wir es uns dann aus.
Ja. Was glaubst du? Was ist wirklich möglich mit dieser Mannschaft? Also wenn mit den richtigen Auslösungen kann das wirklich einmal so eine Sensations-Weltmeisterschaft aus österreichischer Sicht werden, wie es damals Marokko vor 4 Jahren gehabt hat?
Kroatien
1998.
Die Kroaten sind 2018, immer gut. Ja, aber das, ja, ich finde es richtig cool bei einer WM, wenn immer so ein Außenseiter so weit kommt, weißt, und zu den Hilfe dann auch immer. Und was wird Schöneres geben, als dass man mal mit Österreich als Außenseiter, die da wirklich einen Weg finden, dass da den einen oder anderen großen wegräumen, das war natürlich fantastisch, aber da muss schon sehr, sehr viel passen. Und wie gesagt, zuerst müssen wir mal aus der Gruppe rauskommen, weil das muss das Mindestziel sein. Mhm. Also das Spiel gegen Jordanien ist für mich ein Wegweiser, wie weit es dann auch bei der WM gehen könnte, aber so ein Überraschungsteam, Österreich. Und ich glaube, es gibt da viele internationale Experten, die wahrscheinlich sagen, ja, vielleicht die Schweiz, vielleicht die Türkei, die auch jetzt in den letzten Jahren wieder stärker kommen. Und Österreich waren wahrscheinlich aus Europa die Mannschaften, die man als Außenseiter oder mit so Favoritenschrecks betiteln kann. Weil die großen Spanien und was weiß ich, Frankreich, Holland, England, Deutschland, das waren ja keine Außenseiter, die weit kommen, waren keine Überraschungsmannschaften, so ehrlich müssen wir sein.
Na, schauen wir mal, die kommenden Wochen werden auf jeden Fall die Antworten mit sich bringen und natürlich auch das Stickerfieber. Wie ist es eigentlich unter den Spielern? Habt ihr selbst gesammelt als aktive Kicker?
Na, das ist eigentlich richtig komisch. Ich habe davor gesammelt, ich habe danach gesammelt und zur aktiven Zeit habe ich eigentlich immer nur meine Sticker aufgehoben.
Also der ist dann schon gesucht?
Die habe ich mir irgendwie zukommen lassen, aber so wie gesagt, da hat es halt gegeben, was weiß ich, einen Polster hast du oft gehabt, den Herzog hast müssen tauschen, weil den hat es relativ selten gegeben. Der Polster, Pickeln waren quasi in Überfluss. Ne?
So wie es halt ist. Massenware oder was,
Toni? Ja, Polster war mehr dabei, weil das wollen ja die Leute wollen. Ne?
Hast du gesammelt?
Ich hab auch gesammelt, ja, früher mit einem Freund oft gemeinsam, haben wir es sich immer geteilt, nicht? Und jetzt hat mich das Fieber wieder gepackt. Also ich sehe, wie am Viktoriaplatz die Leute da und tauschen, sie treffen sich um 17 Uhr und sitzen dann oft 1,5-2 Stunden zusammen und dann tauschen und dann kommen noch neue dazu und das ist ein richtiges Fieber geworden, also interessant.
Ich muss anzeigen, ich habe es jetzt in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten mit meinen Kindern auch aufgemacht, oder die letzten Weltmeisterschaften, und du kennst schon die meisten Spieler nicht. Also das ist schon, wenn du Fußball verrückt bist, jetzt wenn der eine oder andere Außenseiter vielleicht dabei ist aus einem Kontinent, die kennst jetzt nicht so leicht, die Spieler, aber heuer ist zum ersten Mal richtig schwer. Also wenn ich da Bagger aufreiße und dann kommen welche von Republik Kongo, von Curaçao, da muss ich schon dreimal nachschauen, wie der Spieler heißt und wo er genau spielt, und trotzdem haben die auch ihre Qualitäten, brauchen wir gar nicht, wir haben sonst qualifiziert.
Das wird immer dicker mit der 48 Mannschaft, das ist ein Wahnsinn.
Ja, aber wisst ihr was, dann machen wir da gleich weiter, denn auch heute wird natürlich wieder gepickelt in unserem Abschlussformat Polster gegen Herzog. Ich würde euch wieder bitten, dass ihr 3 Packerl rauszieht und dann von diesen 3 Packerln die 3 besten Sticker auswählt.
Oh, ich habe schon einen super Spieler. Anthony Gordon, England.
Yes, sehr,
ist,
sehr stark.
Ich bin mir nicht einmal sicher, ob er überhaupt Stammspieler ist, aber für mich ein absoluter Topspieler.
Ich bin ehemaliger Rapid-Spieler, Türkei.
Mert Müldür.
jetzt. Ja, jetzt nicht gewusst.
Da, ich habe da jetzt einen Nathan Nandes aus Uruguay. Ja. Und da habe ich heute gelesen, dass einer der besten Trainer, der Marcelo Bielsa, dem per E-Mail abgesagt hat, dass er nicht im Kader ist. Ja, okay. Und das tut jetzt ganz Uruguay. Eigentlich für mich ein Geheimfavorit.
Wer ist denn
der? Nathaniel Nandes.
Spielt irgendwo in Saudi-Arabien.
Ja.
Der Toni und der Andi sind gerade am Überlegen, welche drei Spieler sie dann schlussendlich auch ins Battle schicken.
Enzo Fernandes, drei Weltmeister und England.
Ja, das ist stark.
Na gut, aber da musst du einen muss wegtun. Nimmst du drei Weltmeister,
ja,
oder nimmst du
die Engländer?
Ja, finde ich trotzdem so, die Spieler-Sticker sind dann doch noch mehr wert, finde ich.
Ja, ja, stimmt. Ja. Ich bleibe bei also, den drei.
Drei Weltmeister.
Na gut, dann bitte einmal den in die Kamera, Toni.
De Paul, Fernandes und Palacios.
Also drei Argentinier von Toni Polster. Und ich, der Andi kommt
Alvaro
mit.
Morata, Spanien. Anthony Gordon, Newcastle, England. Und Gabriel Martinelli, der also Meister von Arsenal, Premier League Meister.
Richtig geiler Mix, aber ihr entscheidet, wer hat das bessere Sticker-Trio gezogen. Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Danke euch beide. Nächste Woche geht's weiter. Dann mit einem direkten Vergleich. ÖFB-Team 1998 gegen ÖFB-Team 2026. Das war die Admiral-Answer-Konferenz. Tragt es in die Welt hinaus. Viva Rot-Weiß-Rot. Answer-Konferenz, der Videopodcast über den österreichischen Fußball auf der Lola1-App, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.